Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und ihr erahnt nicht, wen ich hier zu Besuch habe. Wer jetzt mit mein Gesprächspartner ist, das ist Nono Konopka. Man muss ihn kennen in meinen Augen. Ein junger Mann von 26 Jahren, der so viel begriffen hat vom Leben, der so viel verstanden hat, der, ich sag mal, aus einer Laune heraus mit seinem Studienkollegen ein Ding kreiert hat, es wurde nachher eine Fahrradtour nach China. Und was da alles passiert ist und was daraus entstanden ist, das wird in den Kinos zu sehen sein, das wird in Streamingdiensten dieser Welt zu sehen sein, ob die nun mit A oder N anfangen, die Großen dieser Welt, ganz egal. Da ist so viel passiert. Und das mit 26 Jahren alles schon zu verstehen, das ist der Hammer. Nono, ich freue mich so sehr, dass du hier heute mit in meinem Podcast bist. Ich begrüße dich ganz herzlich.
Ja, vielen Dank für diese sehr nette Anmoderation. Ja. Ich bin ein wenig verlegen.
Nein. Also alles, das hat hier gar keinen Raum. Verlegen brauchen wir überhaupt nicht, denn du kannst wirklich ganz, ganz stolz sein. Nono, was ist damals passiert? Was hat dich geritten, sowas Verrücktes umzusetzen? Ich meine, magst du ein bisschen erzählen, also Studium und was und wie ist dieser Mann entstanden, der dann plötzlich diese Entscheidung fällte?
Gute Frage. Also ich glaube, dass wir ja alle oft in unserem Leben in verschiedenen Umbruchsituationen sind, in Veränderungsphasen. Mhm. Und ich glaube, dass die erste richtig, richtig große die Zeit vor dem Studium, also vor dem Ende des Studiums ist, wenn man diesen Übergang macht von alles ist in einem festen Raum, alles ist sozusagen definiert, was man machen soll, und man hat einen gewissen Plan, so nächstes Jahr kommt das dritte Semester, dann kommt das vierte Semester, fünftes Semester, und wenn man dann aber ins Ungewisse geht,
oh ja, freigelassen, und
genau, dann irgendwie zwischen all diesen Optionen, die ja immer mehr werden, also das ist ja unvorstellbar, wir können ja alles werden.
Ja.
Wir müssen uns halt nur entscheiden.
Ist richtig, genau.
Und dass das wahnsinnig viel Angst macht. Mhm. Und dass wir, um aber herauszufinden, was wir wirklich wollen, eigentlich nur Freiraum brauchen. Und diesen Freiraum müssen wir uns nehmen und müssen irgendwie eine Situation erschaffen, wo wir uns selbst kennenlernen können und wo wir uns selbst stellen können.
Wahnsinnig, da war jetzt schon wieder so viel drin. Verzeih, dass ich dir da jetzt mal kurz nochmal Zwischenfragen stellen muss.
Voll.
Diese Angst, hast du die bei deinen Kommilitonen auch gemerkt, dass die diese Angst haben, okay, wir sind in einem Raster drin, ein Raster verlassen wir jetzt mit Studium, Semester, und welchen Schritt gehen wir in ein neues Raster, oder haben sich da noch mehrere in deinem Umfeld die Freiheit genommen und zu sagen, ich gehe jetzt mal auf den Kern hier unten drin, oder wart ihr zwei die Einzigen da in deinem Umfeld?
Also wir waren, glaube ich, in dem Kontext die Einzigen, ja. Aber in der Retrospektive, wenn man mit Menschen darüber spricht und vor allem, also den Mut hat, halt selbst offen darüber zu sprechen, was mir auch oft nicht einfach fällt. Es fällt halt immer einfacher, da in der Vergangenheit drüber zu sprechen, so damals hatte ich Angst, damals fiel mir das schwer, richtig, als zu sagen, genau. Jetzt gerade habe ich Angst, wir alle haben Ängste. Ja. Und wenn man dann aber jetzt mit den Menschen von vor anderthalb Jahren, da haben wir gerade die Reise begonnen, spricht, sagt, ja klar, natürlich, ich war auch in der gleichen Situation. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich habe auch keine Ahnung, wer ich bin, was ich will, wer ich sein möchte. Und wenn wir uns aber damit nicht auseinandersetzen, dann machen wir automatisch das, was sonst alle machen, und machen aber ja nicht unbedingt das, was wir wirklich machen wollen würden. Das ist, wenn wir all diese Optionen haben, das ist, ich vergleiche das ganz gerne mit der Situation, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und ich will eine Marmelade holen zum Beispiel oder irgendein Produkt, dann stehe vor dem Regal und da sind so viele verschiedene Sorten, Größen, Farben, Formen, dass ich am liebsten die Augen zumachen würde und einfach irgendeine nehmen würde.
Und man möchte ja die beste haben, ne?
Genau,
man möchte ja die beste haben, die
selbst gefällt.
Genau. Und so ist das auch mit der Zukunftsplanung, ne?
So ist es mit allem, glaube ich. Und wenn man dann aber halt nicht probiert, also wenn man nicht neugierig genug ist und nicht einfach irgendeine greift, dann nimmt man halt automatisch die jeder nimmt, weil sie muss ja schmecken, das machen ja die meisten Menschen, aber das hat ja nichts zu sagen.
Nee, genau. Das muss nicht unbedingt die sein, die dir schmeckt. Und was meinst du, was ist bei dir im Leben so gelaufen, dass du dir diesen Freiraum genommen hast? Also was weiß ich, ein Blick in die Kindheit oder wo denn das, was du gemacht hast, ist anders als Mainstream? Viele haben diese Angst gehabt, sagst du, aber kaum jemand oder gar keiner hat gesagt, nee, ich brech aus, ich will da unten erstmal tief tauchen. Wieso bist du der tief tauchen wollte?
Also ich würde überhaupt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie mutiger ist als irgendwer anders, der den anderen Weg geht. Oft ist das auch vielleicht in dem Moment dann noch schwieriger, weil eigentlich ist ja das, was dann tieftauchen, wie du es gesagt hast, ist ja das, was man wirklich möchte. Was wir alle brauchen, um die Sachen zu machen, die wir wirklich machen wollen, das sind oft auch die Sachen, die uns halt am meisten Angst machen, ist, glaube ich, Support. Wir brauchen Support von unserem Umfeld und wir brauchen vor allem ein Umfeld, was uns auch ja applaudiert, wenn wir in die Richtung gehen und irgendwie uns Rückenwind geben.
Die an dich glauben, ne?
Genau.
Die dir vertrauen und sagen, mach, du schaffst das, wir sind im Hintergrund irgendwie da. Waren das deine Eltern für dich?
Auf jeden Fall. Okay. Also definitiv meine Eltern, auch in der Art, wie sie das halt vorleben, dass sie selbst sehr sie selbst sind und nicht viel darauf geben, was andere Leute denken. In dem Moment. Also meine Mama ist 52, hat Dreadlocks und fährt einen pinken VW-Bus.
Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an, ja.
Und
könnte mein nächster Kandidat hier für meinen Podcast werden, merke ich gerade. Schießt mir gerade durch den Kopf. Wir reden später darüber, ja.
Und haben halt einfach so, ja gut, wenn das ist, was du machen möchtest, dann mach's. Hauptsache, du fühlst dich dabei gut.
Ja.
Und unterstützen das, wenn man den eigenen Weg geht, anstatt den Weg zu gehen, den die Vergleichsgruppe vielleicht geht.
Ja. Also da, und dann habe ich es so abgespeichert, es war eigentlich aus einer Laune heraus entstanden, dass ihr sagtet, okay, was können wir denn mal für die Welt tun, sozusagen, jetzt in der Zwischenzeit. Magst du da nochmal loslegen? Wie da hast ihr zusammen, wie ist diese verrückte Idee entstanden und wie oft hast du dir selber oder hast du innerlich mit dem Kopf geschüttelt und hast gedacht, so war ich eigentlich damals total ausgerastet oder so?
Ja, also vielleicht, um den Kontext ein bisschen zu erklären, ich habe diese Reise, die du erzählt hast, habe ich zusammen mit Max gemacht. Und Max ist einer meiner allerbesten Freunde, den ich während des Studiums kennengelernt habe. Wir haben zusammen gewohnt, wir waren zusammen unterwegs, waren zusammen feiern, haben halt die Sachen zusammen gemacht, die Freunde zusammen machen. Und waren dann im Studium im letzten Semester. Wir haben beide Marketing studiert im Ausland und waren im letzten Semester, haben beide in Amsterdam gewohnt, waren im Bachelorpraktikum und waren aber vorher beide im Ausland. Und ich war zum Beispiel in Mexiko und dann in Guatemala und habe da Freiwilligenarbeit vor Ort gemacht im Kontext. Und
das
halt,
würde ich nachher auch gerne noch mal ein bisschen näher wissen.
Genau, habe irgendwie das, was man erlebt, wenn man woanders ist, wo der Standard unterschiedlich ist, ist ja ein Perspektivenwechsel. Also man kriegt eine Relation dazu, wie gut es einem geht und was man alles hat. Dieses Gefühl von Knappheit, dass uns immer etwas fehlt, geht verloren, sondern man sieht anderen Leuten, geht's nicht, also ich will nicht sagen, denen geht's schlechter, sondern die haben einfach weniger und trotzdem geht's ihnen vielleicht besser.
Genau.
Und das gibt einem einen Perspektivenwechsel.
Richtig, genau.
Dahinter und das habe ich, genau, das habe ich da gesehen.
Ja.
Und habe aber halt auch gesehen, dass dieses Problem, wenn es regnet und in Guatemala ist 3 Monate lang Regenzeit, dann können die Kids 3 Monate lang nicht zur Schule gehen, weil sie haben einen Bretterbau und können da dann nicht unterrichtet werden, weil da regnet es rein und dann stürmt das. Und allgemein ist da die Situation, dass es halt einfach die Infrastruktur oft nicht hergibt, dass vor allem die Kids auf den Dörfern keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen.
Okay.
Das habe ich damals so mit nach Hause genommen und habe mir jetzt nicht so riesig großartig Gedanken darüber gemacht. Natürlich hat es mich beeinflusst, wahrscheinlich sehr, sehr doll unterbewusst. Und dann war ich halt diesen einen Abend mit Max, also fast forward in time, 8. Semester, wir saßen nebeneinander und haben einen entspannten Abend gehabt, wie 24-Jährige das so haben, haben irgendwie Wein getrunken und YouTube-Videos geschaut und übers Leben philosophiert und waren ja auch da in dieser Übergangsphase, was machen wir, wenn dieses Semester fertig ist? Mhm. Und hatten wahrscheinlich beide die gleichen Ängste, die gleiche Ungewissheit im Kopf, aber ja, haben nicht aktiv darüber geredet, weil das macht man halt nicht. Und sollte man machen, aber machen.
Machen Männer das nicht? Wäre das unmännlich? Machen Frauen das mehr? Oder weißt du davon? Oder stehen die mehr zu ihren Ängsten als Männer?
Ich glaube, Frauen und Männer haben sehr unterschiedliche Ängste. Also wir alle haben Angst vor Verletzlichkeit. Wir alle haben Angst davor, Verletzlichkeit zu zeigen. Das ist dieses Paradox der Menschheit, ja, dass wir lieben es, Wahrheit und grobe Verletzlichkeit in dem Gegenüber zu sehen. Aber wir haben Angst davor, dass andere es in uns sehen. Und bei Frauen ist es, glaube ich, mehr die Angst davor, verletzlich zu sein, indem sie also dieses Gefühl haben, nie genug zu sein, nie genug zu Hause, nie genug auf der Arbeit, nie genug mit dem Ehemann, nie genug, wie auch immer. Also dieses Gefühl, nie genug zu sein. Und bei Männern ist es dieses Gefühl, keine Schwäche zeigen zu können.
Ja.
Schön
definiert, ja.
Genau, nicht zu zeigen, dass man verloren hat, nicht zu zeigen, dass man Fehler gemacht hat. Also es sind ganz unterschiedliche Arten der Verletzlichkeit. Natürlich ist es bei beiden auch beides. Aber ich glaube, dass da man schon unterscheiden kann zwischen diese beiden Richtungen.
Ja, glaube ich auch. Bis man irgendwann erkannt hat, dass das unsere größte Stärke ist, ne? Verletzbar zu sein und dass das ist, was so kostbar ist. Aber jetzt mal weiter zu deiner Geschichte. Es ist so spannend. Jetzt war ich das zusammen, hab ge-YouTubed und sowas alles.
Genau, und wir haben halt nicht aktiv offen darüber geredet, weil wir halt Angst hatten, Verletzlichkeit zu zeigen und jeder wahrscheinlich, also jetzt in der Retrospektive kann ich das natürlich so analysieren, sondern haben halt YouTube-Videos geguckt. Und dann war da ein Video von National Geographic, 5 Minuten lang, wie ein Amerikaner von Oregon bis nach Patagonien mit dem Fahrrad gefahren ist.
Oh ja.
Man muss dazu wissen, Max und ich vor allem, ich hasse Fahrradfahren. Also ich hasse
das
Fahrradfahren.
Kann man immer gar nicht übereinander kriegen, ja.
Okay. Ich hasse Fahrradfahren wirklich sehr doll. Ich bin zum Beispiel in der Unizeit immer mit dem Auto mitgefahren zur Uni, obwohl es halt wirklich 3 Minuten mit dem Fahrrad waren, weil ich hatte einfach keine Lust auf Fahrradfahren. Und dann war aber dieses Video da und wir haben es gesehen und es hat natürlich auch dieses Gefühl von irgendwie Freiheit und Reisen und all dem vermittelt. Und dann hat es so ein bisschen Klick gemacht und im Kopf war so die eine mit der anderen Sache verknüpft. Dieses etwas für den guten Zweck tun, da waren ja die Kids in Guatemala auf der einen Seite und trotzdem dieses Ausbrechen, Zeit für sich haben, sich selbst stellen und dann meinte ich so zu Max, hey Max, wenn wir das machen, wenn wir uns hinsetzen aufs Rad und irgendwas Verrücktes machen, jeder weiß, wie doll wir Fahrradfahren verabscheuen, wenn wir das jetzt tun, dann ist es so verrückt, dass wir dafür Aufmerksamkeit bekommen werden, zweifelslos, und diese Aufmerksamkeit dann aber benutzen können für etwas, was irgendwie größer ist als wir. Also nicht unsere Reise, sondern etwas, was wir mit dieser Reise verbunden haben. Und das war dann, nachdem wir da ein bisschen drüber nachgedacht haben, hatten wir halt das Ziel, hey, wir bauen eine Schule mit dieser Reise. Also wir fahren los, haben uns auf der Karte das angeschaut, in der gleichen Nacht noch haben geschaut, was ist das weit entfernteste von Deutschland, was man auf dem Landweg machen kann. Und das ist China.
Ja, okay, wenn schon, denn schon.
Genau.
Think big.
Wenn schon, denn schon. Und was ist das weit entfernteste in China? Das ist Peking. Und von wo fahren wir los? Ja, aus der Hauptstadt. Von Hauptstadt zu Hauptstadt. Berlin, Peking. Berlin, Beijing. Ja, ja. Okay. Klingt gut. Machen wir.
Ja.
Und
so einfach.
Ja, das war halt dann in dem Moment, war so, ja, klar, machen wir, wie man dann halt so ist. Immer, wenn man eine Idee hat, die einen begeistert, ist man immer erst, ja, klar, mache ich, auf jeden Fall.
Ja,
und
ja.
Die Kopfstimme ist nicht da, sondern so, ja, mache ich.
Ja.
Und das waren wir beide zusammen.
Schön.
So, ja, machen wir. Alles klar, machen wir. Und wenn wir das machen, dann bauen wir damit eine Schule. Weil wir verbinden dieses Projekt mit Social Media, fahren los, erzählen die Geschichte von Anfang bis Ende und verknüpfen diese ganze Aufmerksamkeit mit einer Online-Fundraising-Seite, wo Leute spenden können.
Ja.
50.000 Euro, das war das Ziel. Und um die Geschichte abzukürzen, haben uns eine Woche Zeit gegeben, meinten, okay, wir denken jetzt eine Woche darüber nach, wenn wir dann immer noch so begeistert von dieser Idee sind, dann machen wir es einfach. Und dann nach 3 Tagen habe ich Max angerufen und meinte, ey Max, ich muss da die ganze Zeit drüber nachdenken. Es fasziniert mich einfach.
Was man erreichen könnte.
Was man machen könnte.
Und wie würdest du dich fühlen, wenn ihr das macht und so etwas? Also das Schulprojekt zu bauen, war es das, was dir Flügel verliehen hat? Oder dich selbst so herauszufordern, körperlich und mit dem Fahrrad dich anzufreunden oder sowas? War es das oder beides, was dich hat fliegen lassen, wo du sagst, ich will das?
Ich glaube, da habe ich oft drüber nachgedacht, während wir dann auf dem Fahrrad saßen, was von beiden es ist. Und ich glaube, es war diese Situation zu inspirieren, also diese Geschichte zu teilen. Und die Schule und Peking war einfach nur das Ziel auf dem Weg dahin. Also es war das, was wir uns selbst gesteckt haben, auf dem Weg dahin, um das zu erreichen und um uns einen Antrieb zu geben, um etwas zu haben, was irgendwie viel wichtiger ist als einfach nur wir fahren dahin, sondern wir brauchten ja irgendwas, was uns motiviert, irgendwas,
ist richtig, wir uns einsetzen was zieht. Können. Ja, damit ihr die Schmerzen aushalten könnt, die ihr da auf der Strecke sicherlich hattet. Ja.
Genau, auf jeden Fall. Aha. Und das war's auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt.
Und wann habt ihr das dann umgesetzt? Also wie lange war jetzt, so eine Woche hattet ihr euch gegeben, nach 3 Tagen hast du schon gesagt, ich kann gar nicht mehr anders als das zu machen. Und wann ging die Reise los?
3 Monate später. Tatsächlich haben wir da im April drüber geredet wir haben im Mai drüber geredet und sind dann am 2. September losgefahren.
Und magst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Ihr startet jetzt in Berlin und denkt, jetzt habt ihr erstmal eine entspannte Phase. Die Schwierigkeiten kommen in Ländern XY oder denn ihr habt ja sicherlich euch eine Route erarbeitet und schon ein bisschen geahnt, was auf euch zukommt. Und dann war nachher alles ganz anders. Ist das richtig so?
Ja, das Schöne an dieser Reise ist, dass es eigentlich eine wahnsinnige Parallele zum Leben an sich ist, weil wir haben einen Startpunkt und einen Endpunkt und alles auf dem Weg ist das, was sozusagen wichtig ist. Und das Problem, warum die meisten Menschen nicht machen, was sie sich vornehmen, das, wovor wir Angst haben, das, was uns stoppt, kommt nie, wenn wir sozusagen angefangen haben, sondern es kommt immer in dieser Zeit dazwischen, davor. In dieser Zeit zwischen Idee und Umsetzung, richtig. Weil das ist das, wo wir die Selbstzweifel haben und das ist das, wo wir auch die Zweifel von außen haben, mit denen wir konfrontiert sind und wo wir dann ein gewisses Level an Resilienz brauchen, um dem ausgesetzt sein zu können und es trotzdem umzusetzen. Und bei uns war es so, wir haben es halt geschafft, auch weil wir uns gegenseitig den Support gegeben haben. Und dann sind wir losgefahren. Und diese Reise hat begonnen, wie du gerade gesagt hast, die Länder am Anfang waren in der Theorie einfacher, weil es war Europa, es war Slowenien, Kroatien, der Balkan, Griechenland bis der Türkei, bis die Türkei. Danach kamen dann Iran, Turkmenistan, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan und dann China. Aber in der Praxis ist es ja oft so, dass du einfach anfangen musst. Aller Anfang ist schwer, alles ist schwer, bevor es einfach wird. Das heißt, am Anfang war es natürlich hart für den Körper, es war hart.
Habt ihr getrainiert vorher schon?
Nee, gar nicht.
Sonst habt ihr immer gesagt, so viel wie wir schaffen an dem Tag, so ist dann unser Pensum.
Genau, wir mussten ungefähr 60 Kilometer pro Tag fahren. Das war so ausgerechnet, weil wir wollten das so in 9 Monaten schaffen. Und ich bin noch nie vorher mehr als 10 Kilometer Fahrrad gefahren. Max ist einmal, glaube ich, 25 gefahren oder 30, aber auch jetzt, also nicht irgendwas, was in Relation steht.
Ja, aber deine Parallele zum Leben, ne? Ist die nicht fantastisch? Man muss gar nicht so viel können, um etwas Großes zu schaffen, denn das habt ihr ja nun wirklich. Aber erzähl mal weiter bitte, wie das, wann hat's euch erwischt? Wann kamen die ersten Zweifel? Wann kam die Euphorie und sowas, was alles ja in diesem steckt?
Also die Zweifel waren die ganze Zeit da, immer. Die sind immer da. Das ist okay. Du musst sie halt sehen und musst halt sagen, alles klar, zweifle ich, aber ich mache es halt trotzdem. Also das ist.
Ich dachte, die würden dann ruhiger werden. Nein, die waren die ganze Zeit da.
Ja, also natürlich werden sie ruhiger. Sie sind nicht immer gleich laut. Sie sind aber jedes Mal, also es kommt immer, egal was wir machen, egal wie erfolgreich wir sind, auch für uns selbst, egal wie erfolgreich wir für uns selbst sind, was ja das Wichtige ist, kommen immer wieder Tage, wo man zweifelt.
Ja, okay.
Und da geht es dann darum, weiterzumachen. Da geht es dann darum, Selbstdisziplin an den Tag zu legen und sich vor Augen zu halten, warum habe ich angefangen, was ist das, was ich wirklich will, und sich dann das dafür zu entscheiden, was man wirklich will, anstatt für das, was man gerade im Moment will.
Darf ich da noch, aber du erzählst bitte gleich weiter, dieses Wort Selbstdisziplin mal aufgreifen, was bedeutet das heute für dich? Denn das hat, glaube ich, so einen falschen Klang und Ruf für manche da draußen, und ich finde, es ist ein wichtiges Wort, eine wichtige Tugend. Erzähl mal, was bedeutet diese Selbstdisziplin für dich?
Du weißt ja, dass das mein Wort ist. Selbstdisziplin ist für mich, dass vor allem in der deutschen Sprache das am meisten missinterpretierteste Wort, was es gibt. Ja. Selbstdisziplin, wenn wir Selbstdisziplin hören, denken wir, alleine wenn wir es nachgucken im Wörterbuch, steht
Verzicht auf.
Verzicht, sowas, ne? Dann steht da Schleifung, also stehen wahnsinnig negativ behaftete Wörter da. Und wenn wir an Selbstdisziplin denken, dann denken wir daran, wir zwingen uns zu etwas, wir machen etwas, worauf wir überhaupt keinen Bock haben. Wir denken an den Soldaten, der im Schlamm liegt und irgendwie unter dem Stacheldraht durchklettert, weil wer anders es ihm sagt. Und Selbstdisziplin, für mich, die Definition, die es für mich am besten trifft, ist, dass wir die Fähigkeit haben, uns für das zu entscheiden, was wir wirklich wollen, anstatt für das zu entscheiden, was wir gerade wollen. Das heißt, es ist die Fähigkeit, den härteren Weg zu gehen. Und es ist die Fähigkeit, zu handeln mit Verletzlichkeit, mit Mut, obwohl man halt Angst davor hat. Selbstdisziplin ist meiner Meinung nach die Grundlage für all diese anderen Worte mit Selbst, die wir immer alle anstreben. Also es ist die Grundlage für, ich gebe vielleicht mal ein ganz kurzes Beispiel dazu.
Ja, gerne, unbedingt.
Also
das,
wenn man,
ist wert, das muss wirklich mal klargestellt werden.
Wenn man bei der Definition bleibt, dass man etwas macht, was man wirklich will, anstatt das, was man gerade im Moment will. Wenn das Selbstdisziplin ist. Und ich zum Beispiel gehe in ein Café, sehe eine wahnsinnig schöne Frau und möchte sie ansprechen. Dann, wie fühle ich mich? Kriege schwitzige Hände und ich habe da Angst vor. Das heißt, gerade im Moment will ich sie auf gar keinen Fall ansprechen. Langfristig will ich am liebsten, dass sie meine Frau wird und wir eine schöne Familie zusammen haben. Das heißt, ich muss mich dafür entscheiden, was ich wirklich will, anstatt für das, was ich gerade im Moment will. Das
schöner
heißt, ich muss
Vergleich, schöner Vergleich, ja.
Selbstdisziplin aufbringen, diesen Mut aufbringen, zu handeln, obwohl ich Angst habe, mich ins Ungewisse zu stürzen, hinzugehen, sagen, hey, ich habe dich hier gesehen, ich finde dich wunderschön, möchtest du mit mir einen Kaffee trinken?
Ja.
Und das ist ja der Inbegriff von Verletzlichkeit, weil ich gehe hin, ich gehe in ungewisse Situationen, und gebe mich dem aus und habe ja da eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach sagt, ja, nee, will ich nicht. Und ja, nee, ich habe einen Freund oder ich mag keinen Kaffee oder du gefällst mir nicht oder wie auch immer. Aber es halt trotzdem zu tun, ist das, was zählt.
Weil
selbst wenn wir es gemacht haben und wir machen es manchmal, manchmal machen wir es nicht, wir können es trainieren, es wird manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Aber wenn wir es gemacht haben, selbst wenn sie Nein sagt in dem Vergleich, fühlen wir uns trotzdem danach besser. Ja. Wir sind vielleicht kurz geknickt, haben kurz einen kleinen Schlag aufs Ego bekommen, aber wir sind stolz auf uns, dass wir es gemacht haben. Und dieser Selbststolz, der führt zu einem gewissen Level an Selbstwert, den wir daraus kreieren.
Ja.
Das wiederum führt langfristig halt dazu, dass wir uns selber mehr annehmen, selber mehr lieben. Und das in dem ganz langen Spiel führt halt wieder zu Selbstbewusstsein. Und da schließt sich der Kreis, weil dieses Selbstbewusstsein dann wieder dazu führt, dass wir mehr Selbstdisziplin haben, weil Selbstdisziplin ist auch irgendwo auch nur ein Synonym für Mut.
Ja, und es sich wert zu sein auf das lange Ziel, sie soll doch eigentlich meine Frau werden, ne? Zu hören.
Ja.
Und nicht auf die Angst, die da gerade, was weiß ich, irgendeine Pauke schlägt und ganz laut ist oder trompetet oder sowas. Ne? Also ich finde das Wort auch so wichtig. Also Selbstdisziplin macht frei, ist ja also für mich so ein Begriff von Freiheit, dann mein Ding zu leben. Ne? So, aber jetzt zurück zu deiner Reise. Aber ich möchte immer oft...
Ja, aber das, was du gesagt hast, ist auch, vielleicht greifen wir das nochmal ganz kurz auf, weil diese Freiheit, also viele Leute denken ja, Selbstdisziplin ist das Gegenteil von Gelassenheit, von Freiheit, von Entspannung, und es ist es nicht.
Nein.
Es ist der Schlüssel dazu. Weil wer sind wir, zu sagen, wir sind ein freier Mensch, wenn wir nicht mal die Fähigkeit haben, das umzusetzen, was wir wirklich machen wollen
würden. Ist richtig, genau. Wenn ich nicht meine Gefühle irgendwie tatsächlich handeln kann, wenn ich sie nicht wahrnehmen kann, also ich sehe jetzt nur das, was gerade ansteht, die Angst oder so etwas, sondern wenn ich sie zulassen kann, ja, und trotzdem mein Ding mache. Das ist also ein, also ich möchte wirklich dazu verführen, dieses Wort mal sich auf der Zunge zergehen zu lassen.
Ja, und es ist auch, vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu, weil man kann auch da nicht bei der Selbstdisziplin, was auch wichtig ist, ist, dass man nicht in das eine Extrem oder in das andere Extrem geht. Also es ist nicht immer nur das zu machen, was härter ist, und es ist nicht immer die Sachen mit dem großen Ziel zu machen, und es ist nicht immer das zu machen, was einem Angst macht, sondern man muss halt verstehen, dass es ein Paradox ist, und das muss man annehmen, weil Selbstdisziplin, also die Grundlage für eine erfolgreiche Zielsetzung, ist, dass wir uns selber annehmen. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir immer in der Situation, wo es kommt, wenn das passiert, dann. Und wenn man in dieser Situation, was ja eigentlich ein Kreislauf ist, also ein Sog ist, sich befindet, weil man sich selbst halt in der Anfangssituation nicht angenommen hat, dann probiert man immer extern das zu validieren, was man tut. Und dann ist man halt in diesem Zirkel, wo man einfach nur ja nach externer Anerkennung strebt.
Ja, das ist Unfreiheit.
Das ist Unfreiheit, genau. Deshalb müssen wir diese Waage finden, auch die Selbstdisziplin zu haben, Ja zu sagen zu Sachen, die kein klares Ziel haben und die nicht produktiv sind. Und wir müssen Ja sagen. Also Selbstdisziplin ist auch, mit deinem Partner einen schönen Abend zu haben und dein Handy zu Hause zu lassen und auf all diese Bedürfnisse, oder Bedürfnisse ist nicht das richtige Wort, sondern auf all diese kleinen Verführungen, wie zum Beispiel eine Notification bei Instagram oder was auch immer. Also das Handy weglegen, Nein dazu zu sagen und halt Ja zu sagen zu dem, was du gerade möchtest. Es ist auch Ja zu sagen, nichts zu tun. Ja zu Muße zu sagen. Mhm. Ja zu einfach mal einen Abend einen Film gucken sagen. Und das ist zum Beispiel für mich, ist das viel schwieriger als der Produktivität nachzugehen und Sachen mit Ziel zu machen. Es ist auch ganz klar selbstdiszipliniert zu sagen, hey, langfristig, so das Leben ist ein Marathon, kein Sprint, langfristig. Ja, richtig, ja. Wenn das alles langfristig funktionieren soll, dann muss ich mir auch meine Pausen gönnen und muss auch Sachen machen, die kein gewisses Ziel verfolgen. Und das ist auch Selbstdisziplin.
Richtig,
und wenn wir dieses Paradox nicht haben, dann, ich glaube, Eckhart Tolle hat mal gesagt, dass es nicht falsch ist, wenn wir uns Ziele setzen. Es ist nicht falsch, wenn wir unser Leben nach großen Zielen ausrichten und danach integrär handeln, sondern es ist falsch, wenn wir dieses Streben nach den Zielen einen Ersatz für das Fühlen des Seins machen.
Ja, und, mit Sicherheit. Aber da beim Thema Ziele fällt mir natürlich auch noch was bei deiner Reise ein. Aber ich bin schon wieder so begeistert, Nono, wie du dein Leben siehst, wie du, was du alles schon verstanden hast. Also ich muss mich hier sehr zurücknehmen, nicht immer in Jubelschreie auszubrechen, weil ich das einfach phänomenal finde. Wollen wir jetzt noch einmal zurück zur Reise gehen?
Ja, auf jeden Fall. Genau, wir sind noch ganz am Anfang gewesen.
Das heißt,
ich habe gesagt, am Anfang, wir mussten selbstdiszipliniert sein, weil der Beginn von jeder Tätigkeit ist immer der schwerste. Der Beginn ist da, wo man sich reinfinden muss. Und am Beginn entwickelt sich sozusagen die Leidenschaft. Also es wird ja nie so sein, dass wir anfangen, Tennis zu spielen und wir sind direkt super gut und sind direkt leidenschaftlich, sondern am Anfang ist es hart und wir brauchen brauchen Support von unserem Umfeld, brauchen Leute, die an uns glauben und fangen an, Tennis zu spielen und machen weiter, und irgendwann kriegen wir Resonanz und werden besser, und dann sehen wir das Ergebnis unserer Arbeit und dann entwickelt sich eine Leidenschaft.
Ja.
Und so ist es auch da gewesen. Am Anfang brauchten wir die Selbstdisziplin, weiterzumachen. Wir waren jeden Morgen, sind wir aufgestanden, du musst es dir so vorstellen. Ich mal dir mal ein Bild.
Ja, bitte.
Berge, Österreich, 2.500 Meter. Unsere Fahrräder wiegen 60 Kilo. Wir sind noch nie mehr als 10 Kilometer Fahrrad gefahren. Wir müssen jeden Tag um die 60 Kilometer Fahrrad fahren. Das heißt, wir sind unten an dem Berg und Es ist eigentlich nur schieben. Also ich würde lügen, wenn wir sagen, wir sind das hochgefahren, sondern wir sind das, haben es geschoben. Die ganze Zeit, 8-9 Stunden lang den Berg hoch.
60 Kilometer.
Genau, also unfassbar viel, diese Berge allerdings nach oben, oh Gott, schieben, ja, und ja, dann hin und her zu wechseln, weil, ja, du schiebst das Fahrrad mit der rechten Seite, ah, und dann ist es aber ja, es wiegt ja 60 Kilo, es ist ja alles drin, das, was das wir Gepäck, haben. Das, genau, Gepäck, die, wir haben 4 Satteltaschen mit, ja, allen am Klamotten, mit Zelt, mit allem, was wir brauchen, ja, mit allem, was...
Mit Pflaster und was weiß
Pflaster,
ich.
Pflaster, Elektronik, Ernährung, Kochen, ja, alles. Und dann muss man von der einen Seite auf die andere Seite wechseln, weil die Schulter brennt. Schon, und dann ist man aber ja auch an einem steilen Berg. Das heißt, du musst irgendwie das probieren, das Fahrrad festzuhalten und, ja, auf die andere, ja, Seite zu kommen, ohne dass es dir wieder nach und unten
an,
rutscht.
Ja, und auf der anderen Seite fahren auch die LKWs an dir vorbei.
Genau, auf der anderen Seite, ne, kommen irgendwelche LKWs, ja, und sie hupen freundlich, um zu sagen, hey, gut, machst du das. Und jedes, ja, Mal erschrickst du dich und denkst so, nein, oh Mann.
Ja, hör mal auf.
Und das ist so das Bild. Und dann hat man diesen Tag vor sich. Also viele Leute denken, gut, Fahrradfahren anstrengend, 60 Kilometer, aber das Ganze drumherum. Also wir haben ja auch die meiste Zeit im Zelt geschlafen.
Ja.
Das heißt, man kommt an, man ist völlig K.O., man ist 8-9 Stunden Fahrrad gefahren, man hatte eine irgendwie kurz mal einen Snack zwischendurch und eine kleine Pause, aber sonst geht es ja darum, sich seinem Ziel zu nähern. Und dann kommt man an und was muss man machen? Man muss die Satteltaschen runternehmen, man muss das Zelt aufbauen, man muss die Satteltaschen reinmachen, man muss die Fahrräder abschießen, man muss den Gaskocher aufbauen, man muss den Topf raufmachen, man, ja, muss sich was zu essen machen. Das Essen ist immer, ne, es ist nie gut, sagen wir, ja, so. Man hat ja immer das Leichte dabei, das, was irgendwie schnell, ja, zu, klar, machen ist. Und am nächsten Morgen ist dann der größte Pain, weil man muss ja früh aufstehen, um früh loszufahren, weil es wird ja auch relativ früh wieder dunkel und du möchtest ja nicht in der Dunkelheit fahren. Das heißt, du liegst im Zelt und muss sagen, okay, ich will das wirklich, aber ich will gerade nicht aufstehen, aber ich mache es trotzdem. Und dann gehst du raus und dieser Zeitpunkt von, man wacht auf, bis man ist rausgegangen, und das ist das Unvorstellbare, dieser Zeitpunkt von, ich wache auf im Zelt, bis ich sitze auf dem Fahrrad und fahre los, mit dem Ganzen drumherum, mit den Sachen zusammen und auf das Zelt und Zelt abbauen und alles in die Satteltaschen und den Satteltaschen an Fahrrad. Wir haben das perfektioniert und optimiert, wie es nur geht. Und es war nie schneller als 2 Stunden.
Ach,
nie.
Was? Oh mein Gott, ja.
Nie. Und dieses Drumherum, wenn man diese ganzen Sachen bedenkt, dass man nie weiß, wo man schläft, dass man nie weiß, wie der Weg gerade sein wird, dass man nie weiß, ob es regnet, ob es kalt wird, ob heiß wird, dass du nicht weißt.
Schnee, genau. Ich glaube, das Schnee war doch eure erste kleine Überraschung, womit ihr da in dem Land gar nicht gerechnet habt, ne?
Ja, Schnee war doll. Ja, also auch da, um das, genau, dieser Anfang war hart, aber dann... Also es ist nicht so, dass es immer nur hart war. Wir hatten natürlich auch eine wunderschöne Reise und hatten ganz tolle Menschen.
Begegnungen.
Und ganz
diese
tolle
Begegnungen
aus aller Welt. Also wir sind ja insgesamt durch 19 Länder gefahren und haben überall Menschen kennengelernt und überall haben uns Menschen so empfangen wie... Also es ist unvorstellbar, uns haben Menschen empfangen, eingeladen zu sich nach Hause, eingeladen zu ihren Familien, eingeladen zu ihren privatesten Räumen, haben mit uns das Essen geteilt, haben mit uns die Matratzen geteilt, haben mit uns ihre Geschichten geteilt, ihr Leben geteilt, und obwohl sie nichts von uns wussten und nichts gesehen haben, außer dass da 2 Jungs auf dem Fahrrad sind. Und
es gibt doch Vertrauen, oder? Was macht das mit dir, zu sehen, da gibt es so viele offene Arme, und wenn du dann an unsere Berichte in den Zeitungen hier denkst oder so, man bekommt doch ein anderes Weltbild.
Ja, man kriegt, also Menschen sind gut, das ist das, das ist ein Fakt.
Was für
Menschen,
ein Geschenk.
Menschen sind gut.
So jetzt weiter durchs Leben gehen zu können, das ist doch der Wahnsinn. Und ich könnte mir vorstellen, du hast auch aus jedem Land grob irgendwas mitgebracht, wo du sagst, oh ja, so könnte man das doch auch machen. Jedenfalls war das so bei mir im Leben mit Reisen. Ne? Also als Beispiel, die Farbe für Trauer und Beerdigung ist schwarz bei uns. Mhm. Und dann wusste ich aus Indien weiß. Und plötzlich begegnet mir hellblau. Also immer dieses, ach ja, warum auch nicht? Ach ja, warum auch nicht? Dieses, es ist anders. Und dann mal hinterfragen, ja, warum auch nicht? Dieses, denke ich. Und was braucht man für sein Glück? Und wieso sind die so glücklich und haben so eigentlich wenig? Und wo ziehen die ihr Glück her? Und so, konntest du das da alles schon mitnehmen, sozusagen in dein Herzensgepäck oder wie wir das jetzt nennen wollen? Also nicht in die Satteltaschen, sondern was hast du da alles mitgenommen von diesen anderen Menschen?
Also, ich glaube, am meisten habe ich halt mitgenommen, dass es klingt ein bisschen abgedroschen, aber es ist, bringt dir halt immer mehr, wenn du gibst. Also es ist die meisten, du hast immer am meisten davon, wenn du am meisten gibst.
Was ist das aber für eine kostbare Erkenntnis? Und das in unserer Gesellschaft, wo man immer denkt, ne, haben wollen und wollen und wollen. Und so, dass man mehr bekommt, wenn man gibt. Also das war damals meine Herausforderung. Ich komme ja vom Bauernhof, wo ich dachte, wie soll ich das denn bitte schön in der Stadt hier meinen Kindern vermitteln oder so? Denn man muss es erleben, man kann das nicht anlesen. Ist meine Erfahrung. Ja. Man muss das einfach erleben, was es mit einem macht, wenn man irgendwas für andere tut. Und merken, dass da der Schlüssel zum Glück liegt. Ne? Also und das hast du auf dieser Reise eben auch so. Was konntest du diesen Menschen geben? Du konntest denen ja auch ganz viel mitgeben. Was war das?
Unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das ist das, was man geben kann, was das Wichtigste ist. Also für mich
Wertschätzung ist das Wertschätzung?
Es ist Präsenz. Ich glaube auch an so, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wen man attraktiv findet und wen nicht, wird man selten jemand attraktiv finden, der zum Beispiel im Gedanken abwesend ist, sondern man ist immer bei jemandem, der präsent ist. Mhm. Und Präsenz sein ist ja die größte Wertschätzung, die man jemand geben kann, weil Zeit ist alles, was wir haben und Zeit ist das Wertvollste. Und wenn wir uns aber hundertprozentig mit Selbstdisziplin dafür entscheiden, Ja zu sagen, weil wir das wirklich wollen, gerade präsent sein, alles zu geben, was wir haben an diese Person, dann ist das die größte Wertschätzung, die wir haben können, weil dann haben wir uns dafür entschieden, weil es das ist, was wir wirklich wollen und es gibt keine größere Wertschätzung und das ist das, was wir, das war das Einzige, was wir geben konnten, weil wir sind durch den Iran, durch die Türkei gefahren und durch alle diese Länder, waren bei diesen Menschen zu Hause und es hätten keine größeren Unterschiede zwischen uns und unseren Weltanschauungen und unseren Perspektiven auf das Geschehen und unseren kulturellen Hintergründen sein können. Und wir haben eigentlich in 99% nicht die gleiche Sprache gesprochen, aber es ging halt darum, trotzdem irgendwie alles zu geben, probieren zu erklären, was wir hier machen, warum wir hier sind, Bilder zu zeigen, mit den Kindern zu spielen, das Essen zu teilen. Und da würde man ja wahrscheinlich irgendwie sagen, ja, okay, ich hatte einen langen Tag auf dem Fahrrad, ich will jetzt irgendwie mich einfach nur hinlegen und entspannen. Natürlich ist es auch passiert, man kann das ja nicht immer alles geben.
Völlig
und,
richtig.
Auch, dass man denkt, so ja, gut, ich müsste das jetzt nicht unbedingt erklären, sie verstehen es ja sowieso nicht, weil es spricht ja keiner Englisch und erst recht keiner Deutsch, aber dann halt trotzdem in diese Richtung zu gehen und Bilder zu zeigen und irgendwie nach gemeinsamer, guter Zeit zu suchen, ist, glaube ich, all das, was wir gesucht
eigentlich hört es sich ganz
haben.
Einfach an und trotzdem scheint es uns so schwer zu fallen, ne? Oftmals dieses, war das auf der Reise einfacher als jetzt in diesem anderen Leben gerade, wo du jetzt gerade stehst? War es da einfacher? So auf
Ja, es ist generell ist das Problem oder nicht unbedingt das Problem, aber die Herausforderung. Mhm. Die Herausforderung ist, dass wir in einer Ablenkungsgesellschaft leben, die uns immer permanent Möglichkeiten zeigt, was man noch machen könnte, was vielleicht noch besser passen könnte, was noch besser in diesem Moment wäre. Und in dieser Gesellschaft, in dieser schnelllebigen, multidimensionalen Gesellschaft ist die Gefahr halt sehr groß, dass man nicht achtsam und gelassen im Moment ist und dass man nicht hundertprozentig da ist. Und das ist ja auch das, was man sieht in all diesen Trends, die wir hier haben, die Meditation und Yoga und wir eigentlich nur entschleunigen wollen, um mehr Zeit zu haben, uns zu besinnen auf das, was zählt. Und gleichzeitig hat man so einen Trend wie Minimalismus und Digital Detox, um allgemein zu reduzieren zwischen den Möglichkeiten, von denen wir auswählen können. Und wenn wir jetzt auf unserer Reise waren, dann ist das der Inbegriff von Minimalismus, weil wir hatten 4 Satteltaschen und ja, that's it. Das heißt, da hatten wir sehr wenig, zwischen dem wir wählen konnten, und wir hatten ganz viele externe Eindrücke. Das heißt, wir mussten eigentlich, weil es ist nicht so, dass man nebeneinander herfährt und man unterhält sich die ganze Zeit, das ist weniger als 1% der Zeit so gewesen, sondern Max ist sehr viel muskulöser, sehr viel stärker von Anfang an gewesen, war immer weit vor mir. Manchmal haben wir uns verloren, weil er 3-4 Kilometer vor mir war und ich hinterher gehinkt bin und sagst, oh, warum ist er so schnell?
Ja.
Und du bist alleine auf deinem Fahrrad, trittst in die Pedale und hast keine Lust mehr und musst dich mit dir selber beschäftigen. Und du hast keinen Weg dran vorbei. Du bist alleine mit dir, du stellst dir selber die Frage, wie geht's dir, du stellst dir selber die Frage, wie zufrieden bist du, und du gibst dir selber die Antwort, und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du verstehst, dass es keinen Sinn macht, dich zu belügen, weil da ist keiner, der dir zuhört. Das heißt, du bist alleine ja. und du musst ja. das kultivieren, was übrig ist, wenn alles andere wegfällt, und das bist du. Und da verstehst du, dass alleine sein und einsam sein ein ganz großer Unterschied ist.
Oh ja, also, natürlich.
Wir können ja. in einen Café zusammen gehen und da sind 100 Leute und ich fühle mich vielleicht einsam, obwohl wir dann eine Gruppe von 10 Freunden treffen und alle miteinander sprechen. Oder ich kann auch durch einen Wald spazieren gehen und bin komplett alleine, aber bin das Gegenteil von einsam.
Genau.
Und in so einem Surrounding, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und vorantrittst und für dich selber bist und nicht viele Sachen hast und auch irgendwo entschleunigt bist, ist es natürlich einfacher, sich auf das zu besinnen, wer man ist und was man möchte, als hier, weil natürlich sind auch hier Ablenkungen und dem geht man natürlich auch ab und zu nach.
Wie zufrieden bist du denn dann jetzt damit, welche Balance du hier leben kannst? Du hast dort dieses Pure erlebt, dieses wirklich so. Das ganze Holz wurde abgebrannt, da blieb also nur noch der Eisenkern sozusagen. Mhm. Jetzt kommt Alltag dazu und ja, ich nenne es jetzt gar nicht Herausforderungen, aber Jobfindung, irgendwie willst du auf eigenen Beinen stehen, da deinen Weg zu finden, ja, also ich glaube, es ist sehr schwer, es so pur zu leben, wie du es auf der Fahrradtour konntest. Aber wie kommst du damit klar? Ist das für dich okay, das vielleicht phasenweise zu leben?
Ich glaube, es ist ein großer Kontrast zwischen Schwarz und Weiß, was an sich nicht gut ist. Sondern natürlich bin ich auch jetzt, auch wenn ich dir das so erzählen kann und ich weiß, dass es alles wahr ist, ist ein großer Unterschied, das sozusagen für sich selbst zu wissen und zu leben. Wir alle sehen zum Beispiel Kalendersprüche und wissen vielleicht oder tun sie als Floskeln ab, aber sie sind wahr.
Ja.
Und wenn wir nach ihnen leben würden, dann würde es uns besser gehen, aber wir tun es nicht. Und obwohl wir eigentlich wissen, dass sie wahr sind, weil wir sehen Leute, die wahnsinnig erfolgreich sind, die uns zum Beispiel erzählen, wie sie erfolgreich geworden sind, und wenn die die Wahrheit sagen, dann ist das die Wahrheit für sie in diesem Moment. Und es natürlich, ich bin nicht die ganze Zeit zufrieden, aber das ist auch okay. Ich finde, Zufriedenheit ist sowieso schwierig. Ich würde eher sagen, ich habe mich selber nicht jeden Tag, aber im Grundtenor sehr gut angenommen. Und ich habe für mich herausgefunden, dass für mich, also die Sinnfrage ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn du mich fragen würdest, so, was ist der Sinn, würde ich sagen, der Sinn ist, sich selber so zu nehmen, wie man ist, und trotzdem gleichzeitig all das dafür zu geben, der zu werden, der man sein könnte.
Toll formuliert. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber ich gucke hier manchmal auf die Uhr. Ich hätte unglaublich Lust, einen zweiten Teil gleich weiterzumachen. Ist das für dich okay?
Absolut, jetzt sind wir gerade im Flow.
Also, ja, genau. Also wir machen gleich mit dem zweiten Teil weiter und tschüss, bis gleich.